Gott teilt sich mit, wie Gott sich offenbart nach Bibel und Koran. Es geht also an diesem ersten Abend in dieser Serie von 5 Abenden über Bibel und Koran zunächst einmal um die formalen Unterschiede, wie die biblische Botschaft zu uns gekommen ist und wie die Botschaft des Koran über den Propheten Mohammed übermittelt wurde. Wir werden auch sicherlich inhaltliche Dinge streifen, aber die wesentlichen inhaltlichen Unterschiede zwischen Bibel und Koran werden an den folgenden 4 Abenden behandelt werden. Wie Gott sich offenbart in der Bibel, und zwar nach Aussagen der Schrift. Ich werde hier nicht irgendwelche hermeneutischen Vorträge halten, wie die moderne Wissenschaft die Überlieferung der Bibel erklärt, sondern die Dinge benennen, die aus der Bibel heraus selbst für jeden, der die Bibel liest, zu erkennen sind. Die Entstehung der Bibel ist etwas, was nicht von heute auf morgen geschehen ist. Es fängt an mit einem Bericht, wie Gott selbst mit seinem Geschöpf Adam in der Kühle des Abends im Paradies geredet hat. Es gab ein Miteinander, es gab Kommunikation. Gott musste sich nicht offenbaren, denn er war Adam offenbar. Es gab keine Trennung, die Sünde war noch nicht zur Hindernis geworden in der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und bis zur Vertreibung aus dem Paradies gab es deswegen auch keine Notwendigkeit, irgendeine Botschaft auf irgendeiner Weise zu übermitteln. Es gab eine Einheit. Die Kommunikation hat funktioniert. Später, nach der Vertreibung aus dem Paradies, redet Gott punktuell zu einzelnen Menschen. Ganz bekannt, wo Gott zu Abraham gesprochen hat: Auf, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Du sollst Heimat und Stamm verlassen und dorthin gehen. Unterwegs, punktuell, bekommt Abraham Botschaften von Gott übermittelt, genauso wie es die anderen Erzväter in den Geschichten aus der Urzeit des Volkes Israel berichten. Auch später bei Mose, bei den Richtern und bei den Propheten gibt es punktuelle Übermittlung von Botschaften von Gott direkt zu einzelnen Menschen. Bis zu Mose waren das vermutlich, mit Ausnahme von den Geschlechtsregistern, die wir die Toledot-Tafel nennen, mit Ausnahme dieser Geschlechtsregister, die von der Form her den Anschein erwecken, dass sie auf Tontäfelchen schon sehr, sehr lange aufbewahrt worden waren, aber mit Ausnahme von diesen Geschlechtsregistern des Buches Genesis, des ersten Buches Mose, sind die Überlieferungen wohl bis zu Mose mündlich geschehen. Das ist jedenfalls der Stand der Dinge, wie wir die Texte des Alten Testamentes lesen. Erst bei Mose sehen wir, dass davon die Rede ist, dass Gott ihm befiehlt, etwas aufzuschreiben oder dass er etwas aus eigenem Antrieb aufschreibt. Und deswegen reden wir ja von den 5 Büchern Mose, die auf diese Initiative zurückgehen. Nachdem Mose zunächst einmal die von Gott geschriebenen Gesetzestafeln zerschmettert hatte aus Zorn vor dem abtrünnig gewordenen Volk, heißt es, dass er das zweite Mal sie selber schreiben sollte. Auch Gesetzessammlungen hat er geschrieben und Geschichten und Lieder und Texte hat er aufgeschrieben. Ich nenne nur ein paar Stellen, dass wir uns ein Bild machen, über welchen Zeitraum und welchen kleinen Abschnitten und Häppchen diese Texte entstanden sind. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder und machte sich früh am Morgen auf und baute einen Altar unten am Berge und 12 Steinmalen nach den 12 Stämmen Israels. 2. Mose 24, Vers 4, also im Buch der Exodus. Im gleichen Buch, 10 Kapitel später, 34, 28 heißt es, und er war allda bei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte und aß kein Brot und trank kein Wasser, und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte. Der Hebräerbrief berichtet uns, dass diese Tafeln, die Originalausgaben der 10 Gebote, dass diese in der Bundeslade aufbewahrt worden sind, im Tempel, zuerst in Siloa und dann war es zwischendurch auch bei den Philistern und dann wieder zurückgeholt und dann zum Schluss im Tempel zusammen mit dem glühenden Stab Aarons und mit einem Schüssel Manna. Diese 10 Worte hat Mose auf 2 Steintafeln geschrieben, damit sie überliefert werden, dass sie bleiben als Zeugnis dessen, was Gottes Wille ist. Am Ende der 5 Bücher Mose in Deuteronomium, in Kapitel 31, Vers 9 heißt es, und Mose schrieb dies Gesetz und gab es den Priestern, den Söhnen Levi, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, und allen Ältesten Israels. Das heißt, Mose hat die ganze Gesetzgebung, die uns überliefert wird, im 2. Buch Mose, im 3. Buch Mose, im 4. und auch im 5. hat er gesammelt und hat das den Priestern zur Aufbewahrung weitergegeben. Einige Verse später heißt es, als nun Mose damit fertig war, die Worte dieses Gesetzes vollständig in ein Buch zu schreiben, gebot er den Leviten und Priestern und so weiter und so fort. Also, er hat es sich zur Aufgabe gemacht, das zu kodifizieren. Er war ja ein Fürst, als Fürst erzogen am Hofe des Pharao und war des Schreibens und Lesens kundig, war ein gebildeter Mann und hat hier diese Aufgabe dann auch als seine Aufgabe gesehen. Aber er schrieb auch das Lied, das er gedichtet hatte beim Auszug und lehrte es den Israeliten, das Mose-Lied. Also es sind unterschiedliche Elemente, die da zusammengekommen sind. Im 2. Buch Mose lesen wir, dass Gott selbst Mose dazu aufgefordert hatte, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch. Es war also etwas, was Mose auf Geheiß von Gott selbst auch unternommen hat. Und im 4. Buch Mose 33,2 heißt es, und Mose schrieb auf nach dem Befehl des Herrn ihre Wanderungen nach ihren Lagerplätzen. Das heißt, er hat auch eine Art Tagebuch geschrieben über die Zeit der Wanderung durch den Sinai und Midian. Er hat das alles festgehalten. Das war wohl ihm sehr wichtig als Zeugnis für das Volk Israel selbst und für alle nachkommenden Generationen, wenn wir in Deuteronomium im 5. Buch Mose Kapitel 5 lesen. Wenn wir aufstehen und uns hinsetzen, sollen wir das den Kindern erzählen, was alles Gott getan hat, vom Auszug aus Ägypten an bis in alle Einzelheiten hinein. Also waren es nicht nur Gesetze, sondern es waren auch recht prosaische Dinge, so wie eine Reiseroute, die Mose aufgeschrieben hat. Nach Mose ging diese Tradition gerade so weiter. Im Buch Josua von seinem Nachfolger aufgezeichnet und wo die Taten Josuas und des Volkes Israels bei der Landnahme beschrieben werden, heißt es in Kapitel 8, Vers 32, 30 und er, Josua, schrieb dort auf die Steine eine Abschrift des Gesetzes, das Mose vor den Augen der Israeliten geschrieben hatte. Hier ist der erste Beleg dafür, dass die heiligen Texte des Alten Bundes, des Alten Testamentes, durch Abschriften auch vervielfältigt worden sind. Also es ging nicht nur darum, dass man ein Urexemplar in der Bundeslade aufbewahrt und es dort eben heilige Schrift ist, sondern das sollte zur Kenntnis genommen werden von dem Volk Israel und dazu musste es auch abgeschrieben werden, so an Orten, wo es auch gelesen werden konnte. Gelesen, damit man es befolgt werden kann. Und in Josua 24, 26 heißt es, Josua schrieb dies alles ins Buch des Gesetzes Gottes. Wir wissen nicht genau, was das für ein Buch war, aber das ist vermutlich ein Buch, das in das Buch Josua mit eingeflossen ist und vielleicht auch zum Teil in das Pentateuch, in die fünf Bücher Mose. Die Sache ist, dass Mose und Josua und andere nach ihnen immer wieder die wichtigen Dinge des Bundes Gottes mit seinem Volk auch verschriftlicht haben. In 5. Mose 31, Vers 9 heißt es, Mose schrieb dieses Gesetz und gab es den Priestern, den Söhnen Levi, die die Lade des Bundes des Herrn trugen und allen Ältesten Israels, als Beispiel. Bei Josua heißt es dann im 18. Kapitel, Vers 9, so gingen die Männer hin und durchzogen das Land und schrieben es auf in ein Buch Stadt für Stadt in 7 Teilen und kamen wieder zu Josua ins Lager. Da sehen wir, ähnlich wie Mose die Wüstenwanderung aufgezeichnet hatte, hielt es Josua auch für wichtig, diese historischen Ereignisse, die das Volk Israel mit ihrem Gott erlebt hatte, auch aufzuschreiben, zu dokumentieren. Es geht um faktisch Geschehenes, das festgehalten wird, damit die Menschen sich daran erinnern, was Gott an Großem schon alles getan hat. Hier wird dieses pikante Detail auch berichtet, dass es dieser Bericht in 7 Büchern verfasst war, also ein recht umfassendes Dokument über die Landnahme Kanaans. Bei Samuel heißt es ähnlich, Samuel aber tat dem Volk das Recht des Königtums kund und schrieb es in ein Buch und legte es vor dem Herrn nieder. Das heißt, es war ein heiliger Text, der im Tempel verwahrt wurde, oder in der Stiftshütte zu Silo. Und bei den Propheten, wir haben die Schriftpropheten und die Propheten, die selber keine Schrift verfasst haben, sondern von denen nur berichtet wird. Bei Jesaja heißt es in Kapitel 30, Vers 8, so geh nun hin und schreibe es vor ihnen nieder auf eine Tafel und zeichne es in ein Buch, dass es bleibe für immer und ewig. Und das ist das Anliegen der schriftlichen Offenbarung des Alten Testamentes, dass das bleibe. Dass das bleibe für immer und ewig, dass wir daran erinnert werden, was Gott alles an Großem getan hat. Auch bei Jeremia, der einen Schreiber hatte namens Baruch, der hat seine Botschaft einmal in ein Buch aufschreiben lassen und dann wurde das zerstört. Der König hat es in Streifen geschnitten, als er es gelesen hatte, immer Kolumne für Kolumne und hat das im Kohlenfeuer dann verbrannt, weil er so zornig war über diese Botschaft. Die Botschaft, die Gott den Menschen geschickt hat, war keineswegs immer eine willkommene bei den Menschen. Aber auch hier bei Jeremia heißt es in 30, Vers 2, so spricht der Herr, der Gott Israels, schreib dir alle Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch. Und Kapitel 51, Vers 60, und Jeremia schrieb all das Unheil, das über Babel kommen sollte, in ein Buch, nämlich alle diese Worte, die wieder Babel geschrieben sind, die der Leser gerade eben vor sich hat. Das ist genau das gleiche Prinzip, das durch die ganze Bibel sich hindurchzieht, auch im Neuen Testament. Die Offenbarung Gottes, die festgehalten wird, wird ganz prosaisch erst einmal gesammelt und verfasst. Wir kommen nachher zur Inspirationslehre, aber die Bibel berichtet zunächst mal ganz nüchtern. Das war handwerkliche Arbeit, Schreibstubenarbeit, das war Fleißarbeit, diese ganzen Dinge einmal festzuhalten. In der Offenbarung ist dann eine Vision, der Seher Johannes, der hat eine Schau, der sieht Dinge, die sonst niemand sehen kann. Und ihm wird dann gesagt, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden. Also ist das immer wieder eine Aufforderung Gottes, diese Botschaft niederzuschreiben und festzuhalten. Nun, wenn wir die Bibel als Ganzes anschauen, dann sind es eine Riesenmenge an einzelnen Schriftstücken unterschiedlichster Größe. Das Buch Judas ist nur ein Kapitel. Und das Deuteronomium ist sehr umfassend, auch das erste Buch Mose. Es sind 66 kanonische Bücher, ich habe die Apokryphen nicht mitgezählt. Davon sind 39 Altes Testament und 27 Neues Testament. Und es sind hunderte, vielleicht sogar über 1000 Menschen, die mitgeschrieben haben an diesem umfassenden Werk. Die Bibel ist eigentlich eine Bibliothek. Eine Bibliothek, die Schriften beinhaltet aus einer Zeitspanne von 2000 Jahren. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, weil nach dem Zwischenspiel, nach der Pause, wenn es weitergeht mit dem Koran, das wird ganz anders sein. Ein Buch, das einem Menschen übermittelt wurde in einem Zeitraum von 32 Jahren, dessen Verschriftlichung mehr durch Zufall zustande gekommen ist, als durch irgendeinen Plan. Also im Ansatz ist die Bibel vom Charakter her etwas ganz, ganz anderes. Es ist ein Kollektivwerk. Und das ist das, was besonders erstaunlich ist, nämlich, dass alle diese Autoren über 2 Jahrtausende, 2 Millennien haben zusammen eine Botschaft verfasst. Es ist ein roter Faden von A bis Z. Klaus Westermann, Professor für Altes Testament, hat in den 60er Jahren ein kleines Büchlein in den Calver Heften geschrieben, Anfang und Ende der Bibel. Und er hat gezeigt, auf, ich weiß nicht mehr, sind es 40 oder 50 Seiten, hat er in genialer Weise gezeigt, wie die Bibel eine Geschichte ist, ein Bogen spannt. Und wie das, was am Anfang im Paradies berichtet wird, am Ende die Erfüllung hat im neuen Jerusalem. Und die eine heilsgeschichtliche Linie Gottes wird durch die ganze Bibel hindurch in wunderbarer Weise herausgearbeitet, dargestellt in unzähligen Beispielen, in unzähligen Sprüchen, in unzähligen Zusagen und Verheißungen. Jetzt fragen wir uns, wie kamen die Schreiber dazu, ihre Werke zu schreiben? In manchen Fällen wird es gesagt, Gott hat ihnen den Auftrag dazu gegeben. Aber wenn wir die Bücher der Könige oder die Chroniken, dann wird es aus dem Text ganz klar, dass das geschrieben wurde von Hofschreibern. Und diese Hofschreiber, die waren angestellt und haben die Aufgabe gehabt, das alles penibels zu dokumentieren, ähnlich wie es im Buch Esther heißt, vom persischen Großreich, wo der König dort mal in einer Nacht, wo er nicht schlafen konnte, sich die Annalen bringen ließ, also die Tagebücher von all dem, was im Staat so an Wichtigem geschehen ist, und hat da gelesen, was da war. Und da kommt er erst drauf, dass dieser Mordechai ihm eigentlich was Gutes getan hat. Und ja, hat er irgendeinen Lohn bekommen? Ja, das war etwas Prosaisches, etwas ganz Banales, wenn man so will. Aber in wunderbarer Weise werden auch die Bücher der Könige und der Chroniken werden auch in dem Gesamttext der Bibel zu einem Teil der heilsgeschichtlichen Offenbarung Gottes, wie Gott ihn zu den unterschiedlichen Zeiten gewirkt hat und wie die Menschen entweder treu geblieben sind oder abtrünnig wurden. Viele sind durch ihre persönliche Erfahrung dazu gekommen, davon zu erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Andere haben Gottes Auftrag direkt aufgetragen bekommen. Es war die Notwendigkeit, Dinge festzuhalten für die Nachwelt. Das und andere Gründe, zum Beispiel durch genaues Erforschen. Wir kennen das aus dem Neuen Testament, aus Lukas 1. Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschrieben sind oder geschehen sind, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Hier Lukas, ein Schriftsteller, der ein Evangelium und die Apostelgeschichte festgehalten hat, gibt zu erkennen, dass es um faktische Berichte geht, Augenzeugeberichte, die er geprüft hat, sorgfältig und alles der Ordnung nach aufgeschrieben hat. Das ist der Anspruch derer, die biblische Texte beigesteuert haben. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 10 folgende, heißt es: Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist. Also die Propheten waren nicht nur Leute, die irgendwelche Enthusiasten waren und sich irgendwie an Sachen berauscht haben, damit sie eine Erscheinung haben, sondern die Propheten haben gesucht und geforscht in dem, was bisher von Gott zu erfahren war. Also die haben von der Gnade geweissagt, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu wissen. Da sehen wir, dass in all dem, was so prosaisch und banal alltäglich aussieht, der biblische Anspruch ist es, dass Gott am Wirken ist, dass der Geist Christi in diesen Menschen, in ihren Schreibstüben, an ihrem Ort, wo sie das aufgezeichnet oder diktiert haben, dass er auf einer heimlichen Weise inwendig am Wirken ist. Ein anderer Aspekt. Menschen machen Erfahrungen mit Gott und erkennen daraus den Willen Gottes. Wie war das mit Jakob? Ausgefressen gehabt, hat seinen Vater betrogen, seinen Bruder betrogen, hat den Segen erschlichen. Seine Mutter sagt, du sollst mal deine Fersen abkühlen, dabei bei meinem Bruder, da kannst du unterkommen. Auf dem Weg dorthin, bei Bethel, richtet er einen Stein als Kopfkissen aus, schläft aber schlecht, träumt, hat ein Gespräch im Traum mit Gott und sagt, wenn du mich heil wiederbringst, dann sollst du mein Gott sein. Wenn du mir Kleidung und Obdach und zu essen gibst, dann sollst du mein Gott sein. Was erlebt er mit Gott? Genau an der Grenze, als er zurückkommen will, steht ihm der Engel des Herrn im Weg. Und es kommt zu diesem Kampf. Und durch den Kampf wird Jakob um eine Erkenntnis reicher und sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Also ich kann nicht die Bedingungen stellen für die Art und Weise, wie wir zwei eine Partnerschaft eingehen. Das ist normale Religion, das ist aber nicht biblisch. Gott selbst stellt sich ihm durch den Engel des Herrn im Weg und Jakob muss erkennen, Gott ist stärker als ich. Ich brauche ihn. Er braucht mich nicht, aber ich brauche ihn. Und Jakob hat dadurch etwas von dem Wesen Gottes erkannt und hat das weitererzählt. Und so haben wir das in den Geschichten, die überliefert sind, im ersten Buch Mose, Josef, großartig. Einer der, also wenn es einen Stehaufmännle gegeben hat, dann war es der Josef. Immer wieder in die Tiefe geführt, von seinen Brüdern gehasst. Die wollten ihn zuerst umbringen und haben sie gesagt, nee, lieber so tun als ob und verkaufen, da haben wir was davon. Wir verdienen, jeder kriegt 2 Silberlinge und dann ist er weg. Und wir haben keine Blutschuld. Er arbeitete sich hoch bei Potiphar. Er wird erst recht reingelegt, kommt ins Gefängnis, wo er keine Aussichten darauf hat, rauszukommen. Gerade hat er sich hochgeschafft, draußen kommt er ins Gefängnis, da schafft er sich wieder hoch und kann sogar vor Träume von seinen Gefangenen deuten und kriegt das Versprechen, ja, wir denken an dich draußen, die vergessen ihn aber auch. Aber genau zu dem Zeitpunkt, wo er gebraucht wird, holt ihn Gott aus dem Gefängnis direkt vor den Pharao mit der richtigen Deutung der Träume des Pharaos. Und durch Josef wird das ganze Volk Israel gerettet. Wenn er nicht durch diese unheimlichen Tiefen hindurchgegangen wäre, wäre er nie an diesen hohen Platz gekommen. Er hat das erfahren. Da hat niemand ihm ins Ohr geflüstert, jetzt musst du dich halt so stellen und so tun, als ob. Nein, das war brutal. Das war durchlebt, durchlitten. Genauso wie in ihrem Leben, in meinem Leben. Diese Erfahrungen mit Gott, die werden durchlebt und durchlitten. Und die machen uns zu dem Menschen, den Gott aus uns machen will. Und das fließt in die Bibel rein. Diese höchstpersönlichen Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben. Lesen Sie die Psalmen durch. Welche Tiefen. Und aus der Tiefe rufe ich her zu dir. Aber ich werde dich loben im Kreise der Gläubigen. Enden im Lob Gottes. Durchlebt, durchlitten und vieles andere mehr. Ein dritter Aspekt der biblischen Botschaften. Ich muss gucken, dass ich hier Land gewinne. Aber ich werde Sie bitten, ein bisschen länger zu bleiben heute Abend. Das ist so grundlegend, da werde ich mich nicht genau an die Stunde halten können. Menschen empfangen durch Offenbarung den Willen Gottes, der sie betrifft. Abraham, die Propheten des Alten Testamentes, die Offenbarung des Johannes, die haben alle eine Botschaft bekommen, die ihr Leben betroffen hat. Und die Botschaft sollte ihr Leben prägen. Das war nicht irgendwas Allgemeines für andere Leute. Und deswegen schreibt Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 16, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und 2. Petrus 1, Vers 19 folgende, umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das, was sie berichtet haben aus ihrem Alltag, das, was sie festgehalten haben, tagebuchmäßig oder journalmäßig, annalenmäßig, dadurch spricht Gott und durch seinen Heiligen Geist hat er das bewirkt. Fazit: eine Fülle von Autoren, eine Kette von Zeugen. Hebräer 12, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, das sind die Menschen, die uns vorausgegangen sind im Glauben. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Ergo, die Botschaft ist heilig. Das, was berichtet wird in all diesen 66 Büchern der Heiligen Schrift, ist dafür da, dass wir das als Botschaft auf unser Leben anwenden. Und es ist diese Botschaft, die uns heilig ist. Es ist der Geist, nicht der Buchstabe, sondern der Geist dessen, was drin steht, den wir heilig halten. Das Befolgen ist entscheidend. Wie Gott sich offenbart im Koran, nach Selbstdarstellung des Koran und nach islamischer Vorstellung. Ich werde Sie nicht heute Abend informieren über die ganzen modernen Theorien, die es gibt, wie der Koran vielleicht entstanden sein könnte, sondern es geht um das Selbstverständnis der Muslime selbst, und was ich Ihnen berichte, steht entweder im Koran selbst oder in den ältesten Traditionen der Hadithen oder sind Dinge, die mir Muslime selbst gesagt haben aus ihrem Selbstverständnis des Koran, was meistens ebenfalls auf die Hadithen zurückgeht. Also ich werde nicht die Theorien Luxemburgs, dass das altsyrische christliche Texte waren, die Mohammed übernommen hat, oder solche Dinge, andere mehr. Es gibt eine ganze Menge von Theorien, sondern es geht um das Selbstverständnis der islamischen Religion, was der Koran für sie in ihrer Tradition bedeutet und wie er entstanden ist. Zuallererst ist der Koran nach islamischer Vorstellung die legitime Erfüllung aller vorhergehenden Offenbarungen. Der Islam hat ja die Sicht, dass Mohammed das Siegel der Propheten ist, der letzte Prophet, der die endgültige Offenbarung bringt, und dass alle Offenbarungen, zum Beispiel im Alten und im Neuen Testament zuvor, schon Offenbarung Gottes ist, aber erst im Koran als legitime Erfüllung bestätigt wird. Der Islam versteht sich als legitime Erfüllung der alten und neutestamentlichen Offenbarung und also auch als Ergänzung und Korrektur zum Glauben der Juden und der Christen. Das ist sehr wichtig für das Gespräch mit Muslimen, wenn wir als Christen unsere christliche Position über Jesus zum Beispiel darstellen anhand der Aussagen der Schrift, dann kommt die schon im Koran eingebaute Antwort, das stimmt ja aber nicht, das ist verfälscht. Eigentlich ist das anders und das wissen wir, weil der Koran uns das sagt und der Koran ist die ultimative Offenbarung, die die letzte Wahrheit in allen Dingen sagt. Diese Überzeugung ist auch schon im Koran dokumentiert. In der zweiten Sure, Al-Baqarah, die Kuh, lesen wir ab Vers oder Ayah 87. Wir haben doch dem Mose die Schrift gegeben und nach ihm die Gesandten folgen lassen. Und wir haben Jesus, dem Sohn der Maria, die klaren Beweise gegeben und ihn mit dem Heiligen Geist gestärkt. Aber wahret ihr, gemeint sind die Juden, denn nicht jedes Mal, wenn ein Gesandter euch etwas überbrachte, was nicht nach eurem Sinn war, hochmütig und erklärtet ihn für lügnerisch oder brachtet ihn um. Und sie, nämlich die Juden, sagten, unser Herz ist unbeschnitten. Hier ein Hinweis auf 3. Mose 26, 41 und Jeremia 9, 25. Darum habe auch ich ihnen zuwidergehandelt und sie in das Land ihrer Feinde getrieben. Da wird sich ja ihr unbeschnittenes Herz demütigen und dann werden sie die Strafe für ihre Missetat abtragen. Und alle Heiden sind nur unbeschnitten, aber ganz Israel hat ein unbeschnittenes Herz. Also hier erleben wir das, was Sie vielleicht als Vater auch mal erlebt haben. Ich habe es des Öfteren erlebt. Da gesteht man ja ein, dass man in der Jugend eine Dummheit gemacht hat und das wird dann immer wieder aus Butterbrot geschmiert von den Kindern, wenn sie was bringen. Ja, du hast ja auch, ja, die Fehler der Vergangenheit, die werden ja in der Bibel dokumentiert und das macht ja die Bibel so wahnsinnig spannend, ehrlich und echt. Es wird nicht versucht, irgendwas zu verschönern. Ja. Es wird gesagt, ja, das Volk hat ein unbeschnittenes Herz. Der Koran nimmt es auf und nimmt es als Blanko-Urteil. Die Juden können ja nicht richtig urteilen, denn sie haben ein unbeschnittenes Herz. Das heißt weiter, aber nein, Gott hat sie für ihren Unglauben verflucht. Darum sind sie so wenig gläubig. Die Juden sind also pauschal wenig gläubig. Und als von Gott eine Schrift zu ihnen kam, gemeint ist der Koran, die das bestätigte, was ihnen vorlag, nämlich das Alte Testament, und vorher baten sie um eine Entscheidung gegen die Ungläubigen, als nun das, was sie kannten, zu ihnen kam, nämlich der Koran, in einer neuen Form eben, da glaubten sie nicht daran, Gottes Fluch komme über die Ungläubigen. Sie haben sich für wahr auf einen schlechten Handel eingelassen, indem sie an das, was Gott herabgesandt hat, gemeint ist der Koran, nicht glauben aus Auflehnung, dass Gott seine Huld herabschickt, auf wen er seinen Dienern, auf wen von seinen Dienern er will. So haben sie sich Zorn über Zorn zugezogen und die Ungläubigen haben eine erniedrigende Strafe zu erwarten. Gemeint sind die Juden und die Christen, die an ihrer alten Offenbarung festhalten und sagen, das reicht uns, so wie wir als Christen von Ende des Johannesevangeliums und Ende der Offenbarung eben die abschließende Offenbarung in der Bibel haben, sagen, es sollte nichts hinzugefügt werden, auch nichts davon getan werden. Wenn wir daran festhalten, dann sagt der Islam, ja, das sind wir eben ungläubig, weil der Koran bringt eigentlich die gleiche Offenbarung in der vollendeten Form wieder. Ayah 91 folgende, und wenn man zu ihnen sagt, glaubt an das, was Gott herabgesandt hat, sagen sie, wir glauben an das, was auf uns herabgesandt worden ist. An das Spätere glauben sie nicht, wo es doch die Wahrheit ist, indem es bestätigt, was ihnen vorliegt. Das ist das Selbstverständnis des Koran, dass der Koran nichts Neues bringt, sondern nur das bestätigt, was in der biblischen Offenbarung sowieso schon gesagt ist, aber eben in einer vollkommenen, vollendeten Form. Sag, warum habt ihr denn früher die Propheten getötet, wenn ihr gläubig seid? Mose war doch mit den klaren Beweisen zu euch gekommen, aber dann, nachdem er weggegangen war, habt ihr euch in frevelhafter Weise das Kalb genommen. Und als wir eure Verpflichtung entgegennahmen und den Berg, nämlich Sinai, über euch emporhoben, haltet, was wir euch gegeben haben, gemeint sind die Gesetze, haltet, was wir euch gegeben haben, fest und hört, nämlich auf diese Gebote. Sie sagten, wir hören und sind widerspenstig. Und sie bekamen für ihren Unglauben das Kalb in ihr Herz zu trinken. Das ist dieser Bericht, dass Mose das goldene Kalb zerstoßen ließ im feinsten Pulver und gab es dem Volk zu trinken. Sag, schlimm ist, was euer Glaube euch befiehlt, wenn ihr gläubig seid. Also hier kämpft der Koran um Anerkennung durch Juden und Christen, die aber nicht in der Lage waren, diese Erklärung oder diese Begründung für sich anzunehmen. Die Rechnung ist für die meisten Juden und Christen, jedenfalls für die Orthodoxen, für die Rechtgläubigen, ist nicht aufgegangen. Nach Selbstverständnis des Koran hat Allah Mohammed durch den Engel Gabriel den Koran ins Herz gegeben. Ab Vers oder Aja 97 heißt es, sag, wenn einer dem Gabriel Feind ist, und der hat ihn doch mit Gottes Erlaubnis dir ins Herz herabkommen lassen, nämlich den Koran, als Bestätigung dessen, was an Offenbarung vor ihm da war und als Rechtleitung und Vorbotschaft für die Gläubigen, wenn einer Gott und seinen Engeln und Gesandten und dem Gabriel und Michael Feind ist, so ist Gott den Ungläubigen Feind. Und wir haben doch klare Zeichen zu dir hinabgesandt. Zeichen, das Wort für Zeichen ist Aya, in der Plural Ayat, und diese Zeichen ist das arabische Wort auch für Koran Vers. Und die Verse werden, wenn Sie den arabischen Koran mal in die Hand nehmen und schauen, dann ist immer ein kunstvolles Zeichen hinter dem Vers, hinter dieser Aya, und die werden eben als Zeichen deswegen genannt. Und hier, Gott hat diese wunderbaren Zeichen, nämlich die Verse, herabkommen lassen und in Mohammed sein Herz gegeben. Nur die Frevler glauben nicht daran. Also wird der Koran zum Maßstab gemacht, wer rechtgläubig ist und wer Frevler ist. Nebenbei bemerkt, die Juden zu Zeiten Mohammeds sollen den Koran deswegen abgelehnt haben, nach islamischer Tradition, weil Gabriel für sie um diese Zeit im 7. Jahrhundert nach Christus zu einem Unheilsengel geworden war, nämlich ein Engel des Feuers und Donners, des Kriegs und der Bestrafung. So wird in der Tafsir, in der islamischen exegetischen Auslegung, Kommentar zu dieser Stelle geschrieben. Also, wenn Michael die Botschaft überbracht hätte, dann hätten die Juden es akzeptiert. Aber nur weil es Gabriel war, haben sie gesagt, nee, der bringt Unheil über uns. Das als Tradition oder Legende aus dem Bereich des Islam. Wie ist der Koran entstanden aus islamischer Sicht? Der Koran besteht aus 114 Suren, auch von unterschiedlichster Länge, alle von einer einzigen Quelle, nämlich letztlich aus dem Munde Mohammeds, und sie wurden von seinen Jüngern oder seinem Schreiber aufgeschrieben, aber unsystematisch, und zwar auf alles, was gerade zur Hand war, Papyrusblätter, Pergament, Tonscherben, Stoffreste und anderes mehr, auch Knochen, Schulterblätter von Ziegen und Schafen. Hinter dieser Genese des Koran steckt aber die Überzeugung, dass Gott selbst den Koran in arabischer Sprache vor aller Zeit verfasst hat. Und zwar sei das im Himmel bei Gott auf der wohlverwahrten Tafel auch bis heute physisch vorhanden, eine Riesentafel, auf der Gott selbst den Koran geschrieben habe, so wie er jetzt steht, mit allen Aufhebungen und Auslassungen, die im Laufe der Zeit dann zustande gekommen sind, davon gleich mehr. Und deshalb sei dieser die älteste und ursprünglichste Offenbarung Gottes an allen Menschen. Auch wenn der Koran zeitlich, chronologisch später ist als das Neue Testament. Das Neue Testament war bis zum Jahrhundert nach Christus mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit vollkommen abgeschlossen. Und 600 Jahre später oder 550 Jahre später kommt diese Offenbarung an Mohammed. Aber weil diese Offenbarung nicht entstanden ist geschichtlich, so wie die Bibel, durch Erfahrungen mit Gott, durch Erlebnisse mit Gott, sondern weil diese Botschaft von Allah vor allen Zeiten in arabischer Sprache festgehalten wurde, schriftlich, deswegen ist das die ursprüngliche Offenbarung. Und damit diese göttliche Offenbarung zu den Menschen gelangen konnte, wurde in der Nacht der Kraft der Koran der Engelwelt übermittelt. Als besonders heilig gilt diese Nacht des 27. Ramadan, die Laylat al-Qadr, Nacht der Bestimmung oder Nacht der Macht, in der die erste Koran-Offenbarung erfolgt sein soll. Außerdem soll in dieser Nacht der ganze Koran von Gott auf die Engelwelt hinabgelassen worden sein. Und die Engelwelt hatte dann Gabriel bestimmt, dass er häppchenweise, stücklesweise im Laufe des Lebens des Mohammed ihm diese Botschaft übermittelt. Dies geschah über einen Zeitraum von 22 Jahren, vom Jahr 610 unserer Zeitrechnung an, bis zu dem Tod Mohammeds im Jahre 632, wo sinngemäß auch alle Offenbarungen aufgehört haben, denn nur Mohammed als Rasul Allah, als Gesandter Gottes und als Nabi, als Prophet, der das Siegel des Prophetentums hat, kann diese vollendete, vollkommene Offenbarung empfangen. Mohammed galt zur Zeit der ersten Offenbarung als Hanif, das ist ein Gottsuchender. In seinem Ehevertrag mit Khadija bin Khuwailid, seiner ersten Ehefrau, die 25 Jahre älter war als er, bekam Mohammed das Recht zugesprochen, einen Monat lang jedes Jahr sich in die Wüste zurückzuziehen, an den Berg Hira. Dort hielt er sich in einer Höhle auf, nach dem Vorbild der Einsiedlermönche, entweder orthodoxer Art oder heretischer Art. Das lässt sich nicht mehr genau feststellen, vielleicht auch beide Typen hat er gekannt. Und er tat es, um ein asketisch-kontemplatives Leben zu führen, um Gott zu suchen und Gott zu erfahren. Für die islamische Gelehrsamkeit ist wichtig festzuhalten, dass Mohammed diese Offenbarung nicht bei Bewusstsein empfangen hat. Also es war nicht so, dass er durch sein Gebet und durch seine Studien der Heiligen Schriften die Stimme Gottes vernommen hat, sondern im Trancezustand, da war er ganz weg, wie bei einem epileptischen Anfall. Und erst wo er wach geworden ist, wieder zu sich gekommen ist, hat er diese Botschaft dann empfangen. Und das ist für die Islamgeschichte und für die Auslegung des Lebens Mohammeds und des Korans ganz wichtig, weil sie sagen, das ist nicht vom Menschen erdacht. Das hat kein Mensch bei Bewusstsein aufgeschrieben, sondern das ist ein Wunder. Was Mohammed sonst für sich gesagt hat, Was seine Meinung war oder was er für gut hielt, das wird auch festgehalten und es wird auch zum Maßstab für das alltägliche Leben in der Sunna gemacht. Aber das sind die Hadithe, die Überlieferungen, ähnlich wie der Talmud im Judentum. Als sicher gilt jedenfalls, dass Mohammed die Koranabschnitte mündlich überlieferte und dass seine Gefährten sich bemühten, die Verse auswendig zu lernen und auch aufzuschreiben. Was im Islam als Wunder des Koran bezeichnet wird, ist, dass Mohammed ein Analphabet gewesen sein soll. Der hat also die Sache nicht nur nicht bei Bewusstsein übermittelt bekommen, sondern das sei völlig unmöglich, dass er sie aus eigenem Können hätte hervorbringen können, weil er nicht einmal lesen und schreiben konnte. Und wie könnte denn so ein Analphabet so etwas Herrliches wie die hohe Dichtung des Koran hervorbringen? Als erste Offenbarung in der Höhle am Berg Hira gilt die Sure 96, wird im Deutschen überschrieben entweder der Klumpen oder der Embryo. Übrigens zur Anordnung der Suren, in der Regel sind die älteren Suren hinten, sind auch viel kürzer. Der Koran ist so angelegt, dass die Bücher nach Größe und nicht nach chronologischer Abfolge aneinander gereiht sind, von groß nach klein, das heißt in der Regel von jung nach alt. Dort heißt es, trag vor im Namen deines Herrn, der erschaffen hat den Menschen aus einem Klumpen oder Embryo, erschaffen hat, trag vor, dein höchst edelmütiger Herr ist es ja, der den Gebrauch des Schreibrohrs gelehrt hat oder durch das Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er zuvor gesagt hat. Mohammed berichtete später, dass der Engel ihn gewürgt hat mit einem Tuch und er um sein Leben fürchtete. Er wollte auch gar nicht vortragen, der Ruf war Kra, trag vor, und Koran heißt Rezitation oder mündlicher Vortrag von einem festgelegten Text. Und er war total eingeschüchtert, hat sich sehr gefürchtet. Auch nachher plagte ihn die Vorstellung, dass es der Teufel war, der ihm erschienen ist. Die islamische Geschichtsschreibung in den Hadithen berichtet uns, dass Khadija ihn vom Gegenteil überzeugen konnte, dass es nicht der Teufel war, der ihn gepackt hat und fast umgebracht hat in dieser Höhle bei dieser Offenbarung, sondern dass das Allah, Gott gewesen sei, durch seinen Erzengel Jibril. Wenn wir den Inhalt dieser ersten Offenbarung lesen, dann fragen wir, was eigentlich das Besondere daran gewesen sein soll. Eine weitere frühe Sure 114 trägt die Überschrift Die Menschen, lautet im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes, sag, ich suche Zuflucht beim Herrn der Menschen, dem König der Menschen, dem Gott der Menschen. Vor dem Unheil von Einflüsterung, von dem heimtückischen Kerl, der in die Brust der Menschen einflüstert, sei es ein Dschinn oder ein Mensch. Da sehen wir, wie in einem dieser frühesten Suren Mohammed seine tiefe Verunsicherung auch zum Ausdruck bringt. Er war einer, in dessen Seele es wie bei Goethe in einer Sturm- und Drang-Phase war. Es wohnen zwei Seelen in meiner Brust. Und das hat sich dann nachher verfestigt, eingebürgert beim islamischen Salat, beim rituellen fünfmaligen Gebet am Tag, dass man, bevor man das Gebet beginnt, man den guten Engel über der rechten Schulter begrüßt und um Schutz bittet und den bösen Engel über der linken Schulter abwehrt und verflucht und sagt, es soll mich in Ruhe lassen. Hier ist es, dass Mohammed selbst von dieser inneren Zerrissenheit geplagt war, und das war eine der ersten Suren, die er hat. Wir haben in der Bibel sowohl Altes und Neues Testament und wir lesen das Neue Testament durch die Brille des Alten und das Alte durch die Brille des Neuen. Und so können wir nur die biblischen Texte verstehen. Im Islam gibt es in der Koran-Auslegung ein anderes Prinzip, ähnlich wie Altes Testament und Neues Testament, obwohl das nur ein Zeitraum von 22 Jahren war, in denen diese Botschaft dem Mohammed überbracht worden ist. Man unterscheidet zwischen den mekkanischen Suren, die entstanden sind zwischen dem Jahr 610 und 622, wo Mohammed dann nach Medina ausgewandert ist. Andere würden sagen geflohen. Und dann die medinensischen Suren, die von 622 von dieser Hijra an bis zu seinem Tod 10 Jahre später entstanden sind. Und da gibt es das Prinzip der Aufhebung und des Aufgehobenseins. Yasir Erik hat das kurz erwähnt in seinem Vortrag vor ein paar Wochen. Die Tafsiri Isisi oder die liebliche Auslegung geht von 3 Arten von Zurücknahme bzw. Austausch des Textes im Koran vor. Erstens, wo ein Vers herausgenommen wurde und an seine Stelle ein anderer eingesetzt wurde. Wenn wir die Bibel nehmen, wir befolgen als Christen nicht das Kultgesetz im Alten Testament. Warum nicht? Weil im Apostelkonzil, in der Apostelgeschichte 15, ganz klar die Entscheidung gefällt wurde, dass dieses Kultgesetz für das neue Volk Gottes nicht gilt. Es gilt nur für das alte Volk Gottes, das nach dem Gesetz lebt. Das heißt, das wurde aufgehoben. Dieses Prinzip gibt es genauso im Koran, obwohl es nur 32 Jahre war und keine heilsgeschichtliche Linie zu sehen ist in der Geschichte. Wo ein Vers herausgenommen wurde, an seine Stelle ein anderer eingesetzt wurde, ist das eine. Dann kommt, wo ein Gebot oder Verbot abgeschafft wurde, aber die Buchstaben des Textes geblieben sind. Das heißt, es gibt Verse oder Ayas im Koran, die man liest und rezitiert und sagt, das ist heiliges Wort Gottes, aber es gilt nicht. Das ist aufgehoben. Und drittens, wo beides Text und Gebot oder Verbot aus dem Text entfernt wurde, da ist das berühmteste Beispiel, das allseits bekannte Beispiel von den satanischen Versen. Nach einem großen islamischen Theologen namens Jalaluddin ist die Zahl der zurückgenommenen bzw. ausgetauschten Texte zwischen 5 und 500 geschätzt worden. Niemand weiß es ganz genau. Das heißt, jeder Ausleger des Koran hat es mit einem Text zu tun, wo er nicht wissen kann, gelten alle Verse oder nicht. Man weiß, manches ist aufgehoben. Man weiß ganz genau von 20 Versen, dass sie aufgehoben sind, aber es könnte bis zu 480 weitere sein, von denen man es nicht weiß. Und deswegen beschäftigt sich der normale Muslim nicht mit dem koranischen Text. Er rezitiert den Text, weil das an sich einen Nutzen hat. Das bringt ihm das Wohlgefallen Gottes, wenn er den Text rezitiert. Aber er studiert den Text nicht. Er lässt das lieber sein, weil er im Grunde gar nicht wissen kann, was jetzt gilt und was nicht gilt. Es wurde zum Beispiel bekannte Dinge, die verändert wurden im Laufe dieser 32 Jahre. Die Gebetsrichtung wurde ausgewechselt. Zuerst haben die vom Muslimen in Richtung Jerusalem gebetet und den Hintern nach Mekka gestreckt, in Richtung Feinde. Und später haben sie, als die Juden abgefallen sind, in Richtung Kaaba in Mekka gebetet und den Hintern nach Jerusalem gestreckt. Die Bestimmung über Teilung des Erbes, das von Eltern oder Verwandten zurückgelassen wird, soll gemäß Sure 4,8 gleichmäßig erfolgen, was aber durch Vers 12 abgeändert wurde, wo befohlen wird, dass Männer den doppelten Anteil von Frauen erhalten sollen. Es kann sich also nicht eine Frau auf den Koran berufen und sagt, es steht doch da, dass alle gleichmäßig erben. Dann wird der Korangelehrte sagen, aber dieser Vers ist aufgehoben durch den späteren Vers und da kriegen die Frauen eben nur die Hälfte. Das Nachtgebet, in dem der Koran rezitiert werden sollte, sollte etwa die halbe Nacht beanspruchen. Im Koran Sura 73, die Ayah 3 bis 5. Dies wurde abgeändert in daher rezitiert aus dem Koran, wie es euch leicht und möglich ist. Da hat Mohammed offenbar erkannt, dass er die Leute nicht bei der Stange halten kann. Aisha, Mohammeds Lieblingsfrau, nennt einen nach Mohammeds Tod zugefügten Vers. Bei Ehebrecherinnen war eine lebenslängliche Gefängnisstrafe vorgesehen, Sure 4,16, die aber in eine Strafe von 100 Peitschenhieben abgeändert wurde, Sure 24,3. Dies trotz der Nachsicht, die für reumütige Homosexuelle in Sure 4,17 vorgeschrieben ist und viele andere mehr. Der Dschihad oder der Krieg auf dem Pfad Allahs, die Unterwerfung im Extremfall auch mit der Waffe, die Anstrengung auch mit der Waffe, das heißt Dschihad, war während der heiligen Monate verboten, so wie jeder kriegerische Auseinandersetzung nach arabischem Gewohnheitsrecht. Aber im Ayah 36 ist es nicht nur erlaubt, sondern man wird dazu geradezu ermutigt, was natürlich den erstgenannten Vers aufhebt. Es gibt viele gemeinsame Elemente und Geschichten in Koran und Bibel und die werden immer wieder hervorgehoben. Abraham oder Ibrahim, Josef oder Yusuf. Man kann ja die Sure Yusuf auch einmal lesen und merken, der Name ist der gleiche, ein paar Elemente aus dem Leben sind bekannt, aber der Geist der Josefs Geschichte wird nicht kolportiert im Koran. Jesus, Maria und die Jungfrauengeburt sind in beiden Büchern bekannt, aber die Diskrepanzen sind nicht zu übersehen. Es gibt wesentlichste Abweichungen bei der Opferung des erstgeborenen Sohnes der Verheißung, sagt der Koran, das sei Ismael. Aber die Bibel sagt, Gott habe nur Isaak opfern, oder er hätte aufgefordert, Isaak zu opfern. Ganz entscheidend und bedeutend sind die Abweichungen bei Jesus. Jesus ist im Koran ein Prophet, ein Wundertäter, aber die Kreuzigung fehlt, ebenso die Auferstehung. Es wird geleugnet, dass er der Sohn Gottes sei. Es wird geleugnet, dass er für andere stellvertretend gestorben wäre. Vielmehr sei er gar nicht gestorben, sondern entrückt. Also die Himmelfahrt als Entrückung nach der Art der Entrückung Elias. Das heißt, im Koran unter den Propheten haben wir einige vor anderen bevorzugt. Mit einigen sprach Gott selbst, andere bevorzugte er noch mehr. Dem Jesus, Sohn Miriams, gaben wir Wunderkraft und rüsteten ihn mit dem Heiligen Geist aus. Hätte Gott es gewollt, so würden die später Lebenden, nachdem ihnen so deutliche Belehrung zuteil geworden ist, nicht verschiedener Ansicht sein. Aber sie sind verschiedener Meinung, einer glaubt, der andere leugnet. Wenn Gott es nur wollte, sie stritten nicht miteinander, aber Gott tut, was er will. Damit wird erklärt, dass wenn die Juden und Christen die Botschaft des Islam nicht annehmen, dann ist das letztlich Gottes Wille, dass er sie verwirft. Eine ganz wichtige Behauptung des Islam ist es, dass das Evangelium und auch das Alte Testament korrumpiert worden sind durch die Juden und Christen. Sie hätten ihre eigene Botschaft verfälscht, damit es nicht auf Jesus passt. Es gibt ein Pamphlet aus dem Hochmittelalter, das sogenannte Barnabasbrief. Das ist ein Pseudo Pseudo-Epigraph des Briefs, das stammt nicht von Barnabas, wird nur sein Name erwähnt, wo diese Dinge auch erklärt werden, stammt aus dem 11. Jahrhundert. Und da wird versucht zu zeigen, wie die Christen und Juden ihre Schriften verfälscht hätten, damit man nicht verstehe, dass Mohammed eigentlich der Verheißene des Alten und des Neuen Testamentes ist. Ganz besonders geht es dabei um den Parakleten. Der Islam glaubt ja nicht, dass es den Heiligen Geist im Sinne des trinitarischen Heiligen Geistes gibt. Der Heilige Geist, der viermal im Koran erwähnt wird, wird zweimal im Zusammenhang mit Gabriel erwähnt und zweimal im Zusammenhang mit Jesus. Aber das ist nur ein heiliger Geist, der eben jeweils dem Gabriel oder dem Jesus Kraft gibt. Aber das ist nicht Gott selbst, der in ihm wohnt. Und in 61, 6 bis 11 heißt es, und als Jesus, der Sohn Marias, sagte, O Kinder Israels, ich bin der Gesandte Gottes an euch, um zu bestätigen, was von der Tora vor mir vorhanden war und einen Gesandten zu verkünden, der nach mir kommt, sein Name ist Ahmed. Als er nun mit den deutlichen Zeichen zu ihnen kam, sagten sie, es ging um den Ahmed, also nicht der Tröster, der Paraklet sei der Verheißene, sondern das sei eine Verfälschung, nicht Parakletos, sondern Paraklitos, was auf Arabisch Ahmed übersetzt werden konnte, was auch einen Zusammenhang mit dem Namen Mohammed hat. Im Christentum seien die vom Anfang an sagten, ja, die haben im Koran haben sie irgendwelche heretische Quellen, irgendwelche Geschichten aus dem Thomas-Evangelium, aus dem gnostischen Thomas-Evangelium sind zum Beispiel Wundergeschichten aus der Kindheit Jesu im Koran enthalten. Mohammed hat christliche Texte nur ungenau übermittelt bekommen oder schlicht falsch verstanden. Und er hatte ja auch jüdische und christliche Mitglieder der eigenen erweiterten Familie. Ich überspringe einiges, damit ich zum Schluss kommen kann. Wir halten zunächst einmal fest, beim Koran ist der Buchstabe heilig. Das sieht man schon daran, wie der Koran behandelt wird. Der wird ja eingeschlagen in ein besonderes Tuch oder in eine Schatulle aufbewahrt, damit kein Dreck an den Koran rankommt. Der wird oben an dem höchsten Ort im Haus aufbewahrt, damit die Kinder nicht aus Versehen drankommen und den Koran beschädigen oder verunreinigen. Allein das Wiederholen der Buchstaben, auch wenn man sie nicht versteht, bringt dem Menschen bei Gott Wohlgefallen ein. Im Volksislam wird es noch übertrieben, da werden Koranverse mit löslicher Tinte aufgeschrieben und in Tee aufgelöst, damit diese heilende Kraft einen Kranken heilen, oder ein Koranvers wird geschrieben, ganz klein zusammengefalten und in Leder eingenäht und um den Hals gehängt als ein Talisman. Das sind aber oder Erscheinungen im Volksislam, die haben mit dem eigentlichen Islam nichts zu tun. Aber trotzdem ist es so, dass der Buchstabe an sich heilig ist. Und die Rezitation bringt Verdienst bei Gott. Ganz anders, was wir im ersten Teil heute Abend gehört haben über die Bibel, wie sie entstanden ist. Die Bibel, das durchlebt ist, das erlebt ist, das ein Bericht ist von Gottes Wirken in Menschenleben und nicht ein Laufdiktat mit einzelnen Stücken von der ehernen, wohlverwahrten Tafel bei Allah im Himmel, dass der Erzengel Gabriel zuerst läuft und es dem Mohammed sagt, dass er läuft, es dem Volk sagt und dann zurückgeht und dann geht dieses Laufdiktat weiter, sondern das ist gelebtes Leben über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg, wie Gott im Leben der Menschen selbst gewirkt hat und zu Menschen in ihr Herzen, in ihr Geist, durch seinen Geist gesprochen hat. Morgen, am Dienstag, lade ich Sie ein, wenn Sie Zeit haben und das Interesse noch da ist, dass wir inhaltlich weitermachen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Die Stellung des Menschen in Bibel und Koran. Und da werden wir sehen, dass die Unterschiede kaum größer sein könnten.